Herzlich willkommen beim Podcast von Deutschlands größtem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit. Wir treten mit Experten in Austausch, versorgen unsere Mitglieder und alle Interessierten mit aktuellen Informationen und nehmen Stellung zu kritischen Themen. Kompetent und zielorientiert, das ist dein VDSI-Podcast. Der VDSI-Podcast wird unterstützt vom Unternehmen Wandelwerker, die Safety Culture Experts für dein Unternehmen.
Ich habe heute einen Gast zu einem ganz bestimmten Thema im Podcast-Interview. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Michael Kloth. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Frau Ganske.
Sie sind, das habe ich nachgelesen auf Ihrer Homepage, selbstständig mit Ihrem eigenen Unternehmen. Aber Sie sind auch Diplomphysiker und sind mittlerweile auch seit einigen Jahren schon Vorstandsmitglied im VDSI seit 2013. Und heute im Podcast zum Thema Arbeitsschutzstandards beziehungsweise Arbeitsschutzregel zu unserer aktuellen Situation, also zu unserer Corona-Situation. Das BMAS im April einen Arbeitsschutzstandard herausgegeben, der jetzt konkretisiert wurde. Und ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben und sich die Zeit nehmen, dort heute einmal inhaltlich, aber auch in der Einordnung mit mir darauf einzugehen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Vielleicht können Sie, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir machen es dieses Mal ein bisschen anders als sonst. vielleicht können Sie einmal vorab uns direkt eine Einordnung geben, wie Sie jetzt, was Sie auch dafür prädestiniert, dass Sie uns jetzt hier eine ganz gute Einordnung geben können. Das ist nämlich, Sie sind da sehr, sehr im Thema.
Ja, gerne. Sie sagten das ja eben schon, dieser Arbeitsschutzstandard ist Mitte April herausgegeben worden von BMAS. Und das hat mich dazu verleitet, gleich so etwas wie Umsetzungshilfen für den VDSI zu schreiben. Das habe ich mit Kollegen getan. Wir haben das dann wenige Tage später veröffentlicht. Ja, und so ging das dann weiter. Dann beschäftigt man sich halt sehr viel damit, wobei ehrlich gesagt, ich mich mit Epidemien schon sehr lange beschäftige, weil die Ausbreitung von Epidemien durchaus physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das ist das Spannende.
Ah, okay. Da ist der Zusammenhang.
Ja. Da ist der Zusammenhang. So, und der Arbeitsschutzstandard sieht ja unter anderem auch vor, dass es einen Steuerkreis, einen GUF, gesetzliche Unfallversicherung, GUF, Steuerkreisprävention von SARS-CoV-2 gibt. Der ist eingerichtet worden. Darunter gibt es 4 Arbeitsgruppen. Einer heißt Arbeitsgruppe Arbeitsfeld und in der bin ich für den VDSI, also für die Gesamtheit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit vertreten. Bin ich alleine da? Das ist sehr umfangreich. Man sieht übrigens auch die Betriebsärzte vertreten. Der Dr. Panther vom VDBW ist dort. Also wir dürfen da tatsächlich dann auch unseren Input geben.
Und vielleicht können Sie kurz mal, Sie hatten im Vorgespräch schon mal gesagt, was so da auch aktuelle Themen in so einem Arbeitskreis sind. Was wird da zum Beispiel?
Ja, ganz aktuell geht es darum, diese Mund-Nase-Bedeckungen, manche tragen sie weniger lange. Es geht jetzt um Tragezeitbegrenzung oder manche auch gar nicht. Das geht gar nicht.
Ja.
Es geht ganz konkret um Tragezeitbegrenzung. Wie lange darf ich die tragen? Wir haben ja, wenn man sich mal die Atemschutzmasken anschaut, also die persönliche Schutzausrüstung, da gibt es ja Tragezeitbegrenzungen. Und es gibt auch die Notwendigkeit, entweder arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten oder durchzuführen. Und da ist jetzt die Frage, wie geht man jetzt mit der Allgemeinheit damit um? Was macht man mit den Mund-Nase-Bedeckungen? Damals den Auftrag bekommen, haben am Montag schon mal konferiert. Das geht auch alles per Telefon. Ich muss also nicht jedes Mal nach Berlin fahren. Ja.
Das wäre im Sinne dieses Arbeitskreises vielleicht auch nicht zielführend,
wenn Sie
alle dort immer treffen würden.
Nein, das wäre nicht wirklich zielführend. Ja, und dann werden da eben entsprechende Vorschläge erarbeitet, sodass dann auch etwas für die Beschäftigten oder in diesem Fall wahrscheinlich eher für die Bürger, also für alle.
Okay.
Rauskommt, natürlich auch im Betrieb. Ne? Also wenn ich im Betrieb bin, wir betrachten natürlich immer erstmal die Arbeitsseite, die betriebliche Seite. Wie lange darf ich die tragen und was muss ich dann machen?
Okay.
Da sind wir momentan dran. Das wird sicherlich auch noch ein paar Wochen dauern. Es gibt verschiedene Forschungsergebnisse. Es gibt auch verschiedene Meinungen. Wenn man sich die selbstgebauten Masken, selbstgeschneiderten Masken anschaut, die haben wieder ganz andere Wirkungen, auch auf das Atemverhalten, auch auf die Psyche übrigens, das müssen wir auch mit berücksichtigen. Ist schon ein Unterschied, ob ich mit Maske vorm Mund umlaufe oder Mund-Nase in diesem Fall, als frei.
Ja.
Und auch beim Sprechen, man muss sich erst dran gewöhnen, dann mit unter der Maske zu sprechen, aber ich habe auch schon unter einer FFP3-Maske Vortrag gehalten, das geht alles.
Ja, aber lauter ist insbesondere ein Punkt, den man mit berücksichtigen muss.
Ja, man muss natürlich ein bisschen lauter sprechen. Ja. Ja, aber was tut das jetzt beim Einatmen? Es kam die Idee auf, zum Beispiel, ich nehme weniger Sauerstoff auf. Naja, schauen wir mal.
Das war mal ein kurzer Impuls, der diskutiert wurde, ob die Leute dort bewusstlos werden, weil sie,
Nein, das passiert natürlich nicht.
Ne? Das ist auch mittlerweile, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit bekannt, dass man davon nicht bewusstlos wird.
Es geht die Luft durch, die außerhalb der Maske ist, und die atmen wir auch ein. Ja. Auch dieses sogenannte Totvolumen, das zwischen Mund und Maske ist, das ist so klein, das ist nicht wirklich relevant. Ja. Also der CO2-Spiegel im Blut, der steigt etwas an, ja, aber das kann auch Aufregung sein oder Anstrengung, wie auch immer, aber wirklich lebensgefährlich oder ähnliches wird es definitiv nicht. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich schon irgendwo Tragezeitbegrenzungen oder Hinweise zur Festlegung von der Tragezeitbegrenzung geben. Dann arbeiten wir zurzeit.
Können Sie für die BMAS Arbeitsschutzstandards und auch jetzt für die Arbeitsschutzregel einmal eine rechtliche Einordnung geben oder beziehungsweise auch die rechtliche Relevanz?
Ja, also der Arbeitsschutzstandard selbst ist eine Orientierungshilfe. Das ist eine Zusammenstellung von Aspekten, die es schon gibt. Ein bisschen auf Pandemie ausgelegt, aber es ist lediglich eine Orientierungshilfe. Also hat nicht die Verbindlichkeit, die der Minister propagiert hat. Ja, muss ich leider so sagen.
Ja.
Da sind Sie auch alle einig. Da kann man auch nachlesen auf der Seite des VDSI. Wir haben eine Stellungnahme dazu erarbeiten lassen von einem Juristen und der kam zu diesem Ergebnis. Genau, von Herrn Dr. Willrich. Und auch andere Juristen haben das, ich habe das mittlerweile fast ausschließlich gelesen, also diese Art von Juristen. Dieser Arbeitsschutzstandard hat weiterhin keine rechtliche Relevanz. Rechtliche Relevanz haben, nein, auch nicht. Hinweise gibt es ja von den Berufsgenossenschaften. Handlungshilfen, branchenbezogen, die sind dann schon hilfreicher als dieser Arbeitsschutzstandard, haben aber auch keine rechtliche Relevanz. Es sind nur Hinweise, mehr nicht. Genau wie dieser Arbeitsschutzstandard auch. Die Arbeitsschutzregel selbst, das ist noch eine ganz spannende Angelegenheit. Es steht vorne drin, dass, wenn man sich daran hält,
eine Vermutungswirkung
ist. Oder? Genau, Vermutungswirkung nennt sich das, dass man dann alles richtig macht. Ob dem tatsächlich so ist, da haben wir durchaus den einen oder anderen Zweifel. Das würde im Zweifel wahrscheinlich tatsächlich ein Gericht entscheiden.
Okay. Jetzt noch ein ganz spannendes Thema, was auch sich auf die Arbeitsschutzregel bezieht. Es sind zwei Rechtsgebiete, die dort mit aufgeführt sind, im Gegensatz zu den klassischen technischen Regeln.
Ja, die klassischen technischen Regeln, deswegen heißt es technische Regeln, technisch deswegen. Sie behandeln in der Regel wirklich nur Arbeitsschutzaspekte. Während hier die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel zwei Rechtsgebiete miteinander verwebt. Das ist richtig. Arbeitsschutz und Infektionsschutz. Das ist natürlich eine Herausforderung, denn Infektionsschutz wendet sich zunächst einmal nicht an den allgemeinen Arbeitgeber. Das Infektionsschutzgesetz gibt nur einigen. Bin ich noch drauf?
Ja, Sie sind noch drauf.
Ich habe nämlich eben gehört, Anruf beendet bei mir.
Nee, ich höre Sie.
Müssen Sie rausschneiden.
Ja, alles gut.
So, wo war ich? Jetzt fange ich nochmal von vorne an.
Genau, Rechtsgebiete, also Vermischung der Rechtsgebiete und von zwei Rechtsgebieten.
Genau. So, die Arbeitsschutzregel verwebt Arbeitsschutz und Infektionsschutz. Infektionsschutz hat erst einmal mit dem Arbeitsschutz weiter nichts zu tun und gibt den Arbeitgebern auch keine zusätzlichen Aufgaben auf, außer bestimmten Arbeitgebern bestimmte Einrichtungen, bestimmte Aufgaben, das ist alles im Infektionsschutzgesetz genannt. Nichtsdestotrotz muss natürlich der Arbeitgeber seine Beschäftigten auch vor solchen ubiquitären Gefahren wie eben Infektionen, die von außen, die jeder mit sich bringen kann, mitbringen kann, eintragen kann in das Unternehmen, schützen. Insoweit macht das durchaus Sinn, diese beiden Rechtsgebiete miteinander zu verquicken. Durchaus. Mehr ist das eigentlich nicht.
Okay.
Aber es sind halt zwei Rechtsgebiete. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, aber ich finde, das ist hier in dieser Arbeitsschutzregel sehr gut gelungen.
Okay. Können Sie eine kurze Abgrenzung geben zwischen dem, was im BMAS-Papier drinsteht und was jetzt letztendlich dann auch in der Arbeitsschutzregel konkretisiert wurde? Finden sich dort alle Punkte wieder? Sind dort auch Sachen zusätzlich reingekommen? Handelt es sich wirklich um eine Konkretisierung bezogen auf die einzelnen Punkte? Ich glaube, 17 waren es, ne? Korrigieren Sie mich.
17 Punkte, ja.
17 Punkte, genau.
Es gibt durchaus Konkretisierungen, das ist richtig. Der Arbeitsschutzstandard als solcher ist in weiten Teilen sehr zielorientiert, ohne weitere konkrete Angaben. Das ist in der Regel wirklich konkretisiert worden, definitiv. Es steht zum Beispiel im Arbeitsschutzstandard drin, dass beim Kundenkontakt zum Beispiel irgendwo so eine Abtrennung sein soll, aber es steht nichts über die Höhe, Breite und so weiter. Mhm. In der Arbeitsschutzregel steht immerhin drin, dass diese Abtrennungen, wenn die Personen stehen, 2 Meter hoch sein sollen und wenn sie sitzen, 1,50 Meter hoch sein sollen. Also es wird schon konkreter, durchaus sehr viel konkreter. Ja.
Sind auch Punkte aus dem BMAS-Arbeitsschutzstandard jetzt herausgenommen worden, die sich jetzt in der Arbeitsschutzregel nicht mehr wiederfinden? Also gibt es da auch, aber wenn Sie jetzt sagen würden, was sind die wesentlichen Änderungen zum BMAS-Arbeitsschutzstandard, zur Arbeitsschutzregel?
Ja, im Arbeitsschutzstandard sind einige Punkte aufgeführt, die, sagen wir mal, sehr diskussionswürdig sind. Zum Beispiel, was die Aufgaben des ASA angeht, des Arbeitsschutzausschusses. Das ist berichtigt worden. Es steht dann irgendwo auch zum Thema arbeitsmedizinische Vorsorge etwas drin hinsichtlich Gesundheitsüberprüfung. Auch das ist nicht weiter verfolgt worden. Da steht weiter nichts mehr zu drin. Da steht jetzt so sinngemäß drin, wenden Sie sich vertrauensvoll an den Arzt Ihres Vertrauens zu. Das ist auch soweit korrekt. Also da ist weiter nicht drauf eingegangen. Insofern war diese Regel notwendig, um das, was im Arbeitsschutzstandard nicht ganz korrekt dargestellt wurde, ja, gerade zu rücken und zu konkretisieren.
Okay.
Muss man so sagen, ja.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, unabhängig davon, wird auch der Arbeitsschutzstandard derzeit überarbeitet. Es gibt auch schon Entwürfe dazu und da werden dann auch diese Punkte, die eben nicht ganz den rechtlichen Vorgaben hier in Deutschland entsprechen, herausgenommen.
Okay. Und das ist zum Beispiel die Gesundheitsüberwachung der Mitarbeiter, die, glaube ich, so in Deutschland nicht möglich oder nicht,
ja,
durchgeführt werden sollte.
Ja, wenn man so Bilder sieht aus China an den Flughäfen oder wo auch immer, wo dann sehr publikumswirksam die Ankommenden mit so einem Infrarotthermometer über eine Entfernung vom 0,5 Meter auf die Stirn gemessen werden, sind das schöne Bilder, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Ich habe auch tatsächlich mit Ärzten gesprochen, die das versucht haben, mit guten, teuren Infrarotthermometern auf die Stirn. Die Ergebnisse lassen sich in der Regel nicht reproduzieren.
Okay, aber das ist gängige Praxis doch jetzt auch in vielen Unternehmen, größeren Unternehmen und auch Werkseingängen und Ausgängen.
Wenn die Mitarbeiter das mitmachen, freiwillig, ist das immer möglich.
Ja, das stimmt. Muss ja keiner rein in dem Fall, ne?
Muss ja keiner rein.
Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir einmal...
Und wir müssen auch immer noch berücksichtigen, der Arbeitgeber hat natürlich immer Hausrecht noch. Ne? Also er kann natürlich sagen, ich möchte gerne vorher jemanden testen, egal wer das ist.
Ja.
Ja, dass ob ich ihn reinlasse, ob er nun meine Beschäftigten oder die, für die ich zuständig bin, verantwortlich bin, anstecken kann oder nicht. Also dieses Rechtsgebiet ist extrem komplex. Deswegen damit sehr, sehr vorsichtig umgehen und auch nicht alles glauben, was man da im Fernsehen sieht. Man sollte das wirklich sehr genau prüfen, auch auf den Einzelfall, auf seine eigene Firma, auf sein eigenes Unternehmen, ob das A sinnvoll ist, B machbar, und da vielleicht auch wirklich mal die Juristen fragen, was die dazu sagen. Ich bin kein Jurist, ich bin Physiker, wie Sie festgestellt haben. Juristen fragen, die kennen sich damit aus, die können was dazu sagen, die können sagen, ob es in diesem Fall zulässig ist oder nicht.
Ja. Und die Antwort des Juristen ist dann, die ich jetzt schon ab und zu mal gehört habe, ist, es kommt darauf an.
Das ist so, dann, ist das. Genau. Genau. Das kommt darauf an.
Genau, es könnte einen ganzen anderen Podcast füllen. Dann würde ich wahrscheinlich, schauen wir einmal rein. Was mir im Vorfeld aufgefallen ist, also Thema, es geht ja los mit der Gefährdungsbeurteilung und dem dann auch zufolge mit der Gestaltungsrangfolge. Fangen wir bei der Gefährdungsbeurteilung an. Der Arbeitgeber, was ist die Pflicht des Arbeitgebers zur, wir gehen mal davon aus, jeder hat eine, zur Ergänzung jetzt in der Gefährdungsbeurteilung bezogen auf die Corona-Situation?
Ja, Gefährdungsbeurteilung hat jedes Unternehmen. Das ist seit 20 Jahren so, seit über 20 Jahren so.
Ja.
Glauben Sie nicht alles?
Nee, glaube ich Ihnen auch nicht. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der hier zuhört, dass das natürlich nicht so ist. Wir beschreiben mal den einigermaßen Idealfall. Es gibt sie und
ja, im Idealfall, nein, in den meisten Unternehmen liegen die Gefährdungsbeurteilungen tatsächlich vor. Die müssen halt jetzt um diesen Aspekt SARS-CoV-2 oder potenzielle Infektion durch SARS-CoV-2 ergänzt werden. Das ist richtig. Da muss man natürlich dann die verschiedenen Eintragungswege berücksichtigen, einmal über die Mitarbeiter, einmal über Kunden oder Fremdpersonen, sagen wir mal so, die in unser Unternehmen reinkommen und dann entsprechende Maßnahmen ableiten. Das ist so. Ich denke, das haben die meisten auch gemacht. Wir haben bei unseren Kunden da so ein Formblatt erstellt mit Ankreuzen. Ähnlich haben das ja auch die Berufsgenossenschaften gemacht. Das geht am schnellsten und am sichersten. Das sind einfach so Checkpunkte, werden abgekreuzt, trifft zu oder erledigt oder muss noch erledigt werden. Und ein paar Bemerkungen dazu und dann ist die Sache erledigt. Also das ist kein Hexenwerk. Das kann jeder. Das ist, geht relativ zügig. Man muss es einfach nur tun.
Ja, also welche Infektion?
Das ist die Gefährdungsbeurteilung. Und die muss halt tatsächlich auch vorliegen. Ich bin auch schon gefragt worden, wo muss ich die jetzt hinschicken? Nein, nirgends, ab in die Schublade. Und wenn dann eine der Aufsichtsbehörden kommt, dann wird die hervorgekramt und oder im Rahmen von, was haben wir immer wieder, Audits, die fragen das auch gerne ab jetzt, die Auditoren. Was haben sie zum Thema SARS-CoV-2 gemacht? Ja, hier haben wir das gemacht, bitteschön, da steht alles. Ne? Perfekt, wunderbar, dann ist die Sache erledigt.
Okay.
Also das muss tatsächlich gemacht werden, ja. Zum Thema Mutterschutz muss man dann unter Umständen noch mal etwas genauer hinschauen. Was ist das für ein Unternehmen? Was kann da zusätzlich passieren? Muss ja auch mitgemacht werden.
Ja, kann man dann das, gibt es da eine allgemeine Empfehlung, wie mit Schwangeren oder stillenden Beschäftigten umzugehen ist, die da jetzt unter das Mutterschutzgesetz fallen, bezogen auf Corona-Situation, oder ist das dann auch sehr individuell?
Das ist wieder sehr individuell. Fragt man Ärzte, kriegt man auch sehr unterschiedliche Antworten dazu. Es wird auch in den Unternehmen sehr unterschiedlich gehandhabt. Die meisten stellen die Schwangeren tatsächlich dann frei für die Zeit.
Okay, kommt aber einfach ein bisschen auch darauf an, ob Kundenkontakt gibt. Also ich glaube, das ist sehr, sehr vielfältig.
Ja, natürlich. Also, ja, wenn das eine Schwangere ist, die nur im Büro, im Einzelbüro arbeitet und da auch hingehen kann und niemand anders trifft oder die anderen sich sowieso im Homeoffice befinden, sie eigentlich keinen anderen treffen kann, dann kann sie da arbeiten. Das ist unkritisch. Wenn sie Kundenkontakt haben oder ähnliches, ist es sicherlich etwas kritischer, ja. Also das sind wirklich Einzelfallentscheidungen.
Okay, muss aber berücksichtigt werden.
Muss berücksichtigt werden, natürlich. Ja.
Ableitungen aus der Gefährdungsbeurteilung sind dann die entsprechenden Maßnahmen und unsere klassische Gestaltungsrangfolge findet sich auch jetzt in den Arbeitsschutzstandards wieder oder in der Arbeitsschutzregel mit aus meiner Perspektive jetzt erstmal einem wesentlichen Unterschied, dass im BMAS-Papier eine deutliche Herausstellung des Themas Homeoffice oder mobiles Arbeiten stattgefunden hat, der sich jetzt so in der Gestaltungsrangfolge der Arbeitsschutzregel so nicht mehr wiederfindet. Vielleicht können Sie einmal Ihren Blick drauf schildern und ja, einen kurzen Einblick geben.
Ja, gerne. Also die Idee, Homeoffice zu bevorzugen, ist natürlich erstmal richtig, denn dann habe ich auf jeden Fall Gefahr und Mensch voneinander getrennt.
Unser S.
Die Gefahr ist im Betrieb und die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter ist zu Hause.
Ja.
Also kann da erstmal nichts passieren. So gesehen ist der Gedanke recht gut. Das ist richtig. So soll es auch sein, so kann man das machen. Die Frage ist immer, ist das zielführend? Mhm. So. Und ist es die Ultima Ratio? Ist es sicherlich eher nicht. Wir wissen alle, dass auch Arbeiten zu Hause durchaus nicht unerhebliche psychische Belastung bedeuten kann. Und das Umgekehrte übrigens auch. Es geht sogar so weit, dass ich schon gefragt wurde, ja, wann unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wieder ins Büro zurück? Wann können sie denn wieder zurück?
Okay.
Andere sagen, ich will weiter zu Hause arbeiten. Mhm. Das ist so die Bandbreite. Also insofern sollte man das ein bisschen mit Augenmaß in den einzelnen Unternehmen betrachten. Zudem hat der Arbeitgeber natürlich die Arbeitsstätte zu stellen. In Deutschland, den Arbeitsplatz.
Ja.
Und der ist in aller Regel im Betrieb und nicht zu Hause. Mhm. Und wenn ich zu Hause arbeiten soll, darf, will, wie auch immer, dann ist das laut Arbeitsstättenverordnung vorher schriftlich zu vereinbaren, dass also ein Telearbeitsplatz eingerichtet wird. Da steht dann drin, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dazu beiträgt und was der Arbeitgeber dazu beiträgt. Das haben wir hier nicht. Die DGUV, und ich glaube im Namen der DGUV, dass die VBG gemacht, hat dann herausgegeben, dass das Arbeiten zu Hause, das mobile Arbeiten zu Hause, nicht als Telearbeit zu werten ist im Rahmen der Pandemie. Mhm. Das heißt, diese ganzen Regelungen, die da in der Arbeitsstättenverordnung stehen, brauchen nicht angewendet zu werden. Mhm. Ich vermute mal, deswegen ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
Okay, weil Sie haben ja was ganz Richtiges gesagt. Grundsätzlich wäre es die wirksamste Maßnahme, wenn dann möglich, von der Arbeitsbeschreibung her und des Arbeitsplatzes her, Gefahr oder Gefährdung und den Beschäftigten voneinander zu trennen. Aber aufgrund von, ich sag mal, unseres Grundsatzes, der Arbeitgeber stellt den Arbeitsplatz und auch das Thema psychische Belastung, habe ich jetzt schon so verstanden, spielt da eine große Rolle, dass man da sich in der Gestaltungsrangfolge ein Stück weit verändert hat gegenüber den Arbeitsschutzstandards.
Ja, es gab ja nicht nur, dass die Beschäftigten zu Hause arbeiten, sondern dass auch die Kinder zu Hause bleiben.
Ja.
Die Kitas sind geschlossen worden, die Schulen sind zum Teil immer noch geschlossen, jetzt fängt man wieder langsam an. Homeschooling kommt dazu. Und dann ist dann natürlich der Beschäftigte erstmal zu Hause mit Verlaub komplett überfordert.
Ja.
Das ist eine echte psychische Belastung und das hindert natürlich auch die Arbeit. Ja, also insofern muss man eben wirklich im Einzelfall entscheiden, ist es sinnvoll, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken oder aber vielleicht doch lieber im Betrieb zu lassen. Also da gibt es die komplette Bandbreite. Das sind, wie gesagt, immer wieder Einzelfallentscheidungen. Die meisten Unternehmen haben dort, wo es möglich ist, ihre Beschäftigten nach Hause geschickt. Das ist auch in Ordnung so. Und erstaunlicherweise arbeiten die Beschäftigten zu Hause auch.
Ja, ich glaube, so die eine oder andere Führungskraft ist überrascht.
Ja, das eine oder andere Führungskraft war schon überrascht, dass da tatsächlich was rauskommt. Ja, das ist so. Ja, die Arbeit macht ja sonst keiner. Ne? Also, aber das nur am Rande.
Ja, okay.
Also aus diesen Gründen heraus ist das jetzt hier in der Arbeitsschutzregel nicht mehr so die erste Wahl. Mhm. Macht ja auch Sinn. Also Sie sehen, wir lernen, wir sind alle lernfähig, das ist auch gut so. Wir haben also den Arbeitsschutzstandard, der war sehr schnell rausgehauen. Ich sage das jetzt mal bewusst so. So entsprechend ist er auch. So, dann ist einige Zeit ins Land gegangen. Es haben sich sehr viele Personen mit der gesamten Thematik beschäftigt. Ich durfte mit dabei sein. Jetzt ist die Arbeitsschutzregel raus. Die ist deutlich besser als der Arbeitsschutzstandard. Mhm. Der Arbeitsschutzstandard wird angepasst und dann wird sich das auch so weiterentwickeln. Wie lange sich das dann halten wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir mit der Pandemie so in dieser Form leben müssen. Wird sich zeigen, ob sich das abschwächt, ob wir dann das anpassen können, anpassen müssen. Das werden wir alles sehen.
Okay.
Aber das sind so viel zu den technischen Maßnahmen und warum eben Homeoffice als eigentliche, ja, Ultima Ratio so nicht ganz so häufig genommen wird oder nicht, jetzt nicht mehr so im Fokus steht.
Können Sie kurz auf die Gestaltungsfragenfolge eingehen, wie jetzt der Arbeitsschutz, die jetzt in der Arbeitsschutzregel beschrieben worden ist, was der Arbeitgeber im besten Fall Stück für Stück von Punkt 1 bis Punkt 4 tut, um Infektionen so weit wie möglich zu reduzieren, da wo es möglich ist?
Ja, gerne. Also Homeoffice hatten wir schon als Form mobiler Arbeit. Dann kommt natürlich als allerletztes immer die PSA oder persönliche Maßnahmen. Da bleibt uns eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes als die Mund-Nase-Bedeckung übrig. Mhm. Also textile Bekleidungsgegenstände, die irgendwie aber bitteschön wirklich über die Nase. Nicht, wie man es häufig sieht, nur Mundbedeckung. Das bringt gar nichts. Ja, und die Mund-Nase-Bedeckung soll auch nur Speichel, Schleim und Tropfen Auswurf zurückhalten und mehr nicht. Also Aerosole gehen durch, das wissen wir. Das ist nichts Neues. Das ist halt so. Ja, und zwischen diesen beiden Extremen, also Mitarbeiter weg von der Gefahr, das ist das eine, und dann PSA, haben wir eigentlich die komplette Bandbreite, also vor allem auch organisatorische Art, wie eben diese Trennungen zwischen den einzelnen Personen, ich sage das bewusst Personen, also zum Beispiel Beschäftigten und Kunden, so wie an einer Supermarktkasse oder im Getränkegeschäft oder wo auch immer. Und eben andere, das geht weiter bis über Lüftungen. Was machen wir mit Lüftungen? Was machen wir mit Gesichtsschilden? Das gehört alles mit dazu. Was machen wir mit den Abständen? Wir haben ja diese Abstandsregel, 1,5 Meter mindestens. Ob das ausreicht, wissen wir nicht.
Ja.
Ja. 2 Meter, aber...
Ja.
Also das ist auch so eine organisatorische Maßnahme in diesem Top-System. Ja, und dann geht es dann ja weiter.
Genau, wir haben, Sie haben jetzt schon einen Punkt mit angesprochen, das Thema Aerosole. Aerosole gehen durch, die Mund-Nase-Bedeckungen. Und ich glaube, einer der ersten, innerhalb des ersten Gestaltungspunktes in den Arbeitsschutzstand, in der Arbeitsschutzregel, geht es um das Thema Anordnung von Arbeitsplätzen und dann auch technische Abtrennungen wie Plexiglasscheiben. Das ist ja dann keine wirksame Maßnahme gegen Aerosole. Aus meiner nicht medizinischen
Sicht. Ist so. Die fliegen drüber weg, keine Sorge.
Ja, genau.
Die fliegen drüber weg.
Erscheint dann erstmal für, also aus meiner Perspektive nicht besonders wirksam. Wie ist da Ihre Einschätzung, um auch dem Thema Aerosole und auch der aktuellen Diskussion, die man so mitbekommt in der Öffentlichkeit, da entgegenzuwirken als Arbeitgeber?
Als Schutz vor Aerosole nutzt es definitiv nichts. Deswegen steht ja auch drin in der Arbeitsschutzregel, es sollen bevorzugt Büros einzeln besetzt werden. Früher haben wir noch so vor drei Monaten haben wir noch gesagt, wenn das größere Büros sind, da können auch zwei da drin sein, dann werden die Schreibtische dann gegebenenfalls nochmal einen halben Meter auseinandergezogen und dann ist das erledigt. Ja, und da kann man vielleicht nochmal so eine Wand dazwischen stellen, aber da fliegen die Aerosole halt hin und her. Wir wollen heute jetzt wirklich nur noch einzeln besetzte Büros und nur da, wo es gar nicht anders geht, meinetwegen doppelt besetzte, aber dann reicht die Abtrennung auch nicht wirklich aus. Da müsste man so streng genommen bis zur Decke hochziehen und dann auch weit ausladen, dass also auch ein Luftaustausch zwischen diesen beiden, nennen wir es mal Compartments, nicht stattfinden kann. Dann hätten wir diesen Schutz. Ansonsten reicht es nicht aus. Aerosole können wir streng genommen nur ausfiltern durch filternde Masken. Also echte PSA. Das schaffen weder der Mund-Nasen-Schutz, der medizinische Mund-Nasen-Schutz, auch der ist ja eigentlich nur dafür gedacht, das, was die Ärzte ausgeben sozusagen, dass es nicht in den geöffneten Körper beim Operieren reingeht. Ja? Also muss ich immer gucken, was wollen wir damit bezwecken. Aber da müsste man also dann dafür wirklich echte Filter nehmen. Filtermasken, da reicht dann auch eine P3-Maske wahrscheinlich nicht mehr aus für die Aerosole, sondern müsste irgendwie da A-Filter nehmen, A2, A3, keine Ahnung. Habe mich noch nicht drum gekümmert, aber wir können nicht alle mit einer Schnüffeltüte rumlaufen.
Das heißt, wirksame Maßnahme ist Einzelbüros. Ich glaube, so in meiner Warnung steht das so ganz konkret in der Arbeitsschutzregel gar nicht drin. Ich glaube, weil das auch einfach für viele Unternehmen gar nicht in der Form umsetzbar ist. Aber es ist dann, glaube ich, ein interessanter und spannender Hinweis für die Arbeitgeber und Führungskräfte, dass das die wirksame Maßnahme gegen das Thema Aerosole ist und sonst eine Infektion auch mit Zweier- oder Dreierbüros, auch wenn ich den Abstand einhalte, nicht sicher ausgeschlossen werden kann.
Ja, es gibt noch eine Möglichkeit. Ist zwar auch nicht hundertprozentig, nichts ist hundertprozentig übrigens, das sind alles nur statistische Prozesse. Lüftung.
Ja,
okay. Sie müssen ordentlich lüften. Technisch lüften. Ja. Das steht ja auch in der Arbeitsschutzregel drin, was man machen kann. Mhm. Also sowohl bei den RLT-Anlagen, also bei den raumlufttechnischen Anlagen, als auch wenn ich diese eben nicht habe, wie man dann vernünftig lüften kann. Das sollte man auch tun. Aber damit kann man die Aerosolbildung nicht verhindern, aber man kann die Aerosolkonzentration deutlich senken.
Und damit die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit einer Übertragung oder einer Ansteckung. Okay, können wir gerne einmal darauf eingehen, auf das Thema Lüftung bzw. Klimaanlage. Was steht denn im Arbeitsschutzstandard, in der Arbeitsschutzregel, was darf und was darf nicht mehr?
Lüften, lüften, lüften steht drin. Nichts anderes. Lüften, lüften, lüften. Ja, also man kann sich auch so ein bisschen orientieren übrigens. Also man kann auch, muss nicht unbedingt sagen, ich lüfte jetzt den ganzen Tag, das macht ja keinen Sinn. Also jetzt geht das. Ne? Wir haben
jetzt geht das auch.
Ja. Zurzeit knapp 30 Grad draußen, das wäre also überhaupt kein Problem. Ich habe auch die Fenster offen, also ich bin alleine im Büro. Auch gut.
Kann ich bestätigen. Aber jetzt geht es noch,
genau, das
ist ein spannender Punkt.
Ja, genau, jetzt geht das noch. Ne? So, wenn dann wieder die Temperaturen fallen, draußen es kühler wird, dann wird man nicht mehr so viel lüften. Ne? Da steht dann eben drin, dass man so in bestimmten zeitlichen Abständen so alle 60 Minuten oder in Besprechungsräumen alle 20 Minuten mindestens 3 bis 10 Minuten lüftet. Ob das ausreicht, das wissen wir alles nicht. Aber es ist erstmal eine Empfehlung. Ja, damit machen kann man das machen. Stoßlüftung, also dann, wenn es geht, auch Querlüftung. Ne? An zwei Seiten, an zwei entgegengesetzten Flächen, Seiten öffnen die Fenster und dann durchziehen lassen. Mhm. Man kann aber auch so eine CO2-Messung nehmen. Es gibt ja so Geräte, die zeigen dann die CO2-Konzentration an. Und auch da ist es möglich, dann einfach zu sagen, gerade in Besprechungszimmern, stelle ich das Gerät hin und wenn es piept, das kann man auf 1000 ppm einstellen, das ist so die Grenze, da muss gelüftet werden. Mhm. Ab 1000 ppm geht die Konzentration sowieso in den Keller. Also insofern macht das dann schon mal Sinn.
Ja.
Das kann man machen. Ja, also während der Zeit der Epidemie sollte dieser Wert 1000 ppm CO2 möglichst nicht überschritten werden. Lüften. Ja. Lüften, lüften, lüften.
Es gibt ja auch innenliegende Räume, wo eine Stoßlüftung oder generell eine Lüftung gar nicht richtig möglich ist. Was machen wir? Was macht der Arbeitgeber am besten mit denen?
Zuschließen. Das ist ernst gemeint. Wie wollen Sie da eine Lüftung hinkriegen?
Ja.
Das sind häufig Räumlichkeiten,
die nur eine.
Ja, das sind häufig Räumlichkeiten, die haben auch nur eine Tür. Sie können also auch nicht irgendwo einen Ventilator da reinstellen. Sie würden die Luft nur umwälzen und das würde nichts bringen. Okay. Ja, also Sie bekommen Sie können einen echten Luftaustausch in solchen Räumen nur erreichen, wenn Sie an zwei entgegengesetzten Stellen öffnen könnten und dann mit dem Gebläse irgendwie Ventilator, wie auch immer. Ventilator nutzt da nicht viel, wirklich nicht. Ein Quirl ist das, der verquirlt die Luft nur.
Ja, und das
keine ist echte Lüftung.
Aerosole wenig effektiv oder wirksam. Wie sieht das mit raumlufttechnischen Anlagen aus? Dürfen die betrieben werden? Sollen die betrieben werden? In welcher
Art? Ja, bitte, ja, natürlich. RLTs auf jeden Fall. Wenn die da sind, wir brauchen natürlich entsprechende Filtration, also am liebsten HEPA-Filter. Und wenn es geht, nicht Umluftbetrieb, sondern möglichst Zuluftbetrieb. Wir haben das ja in der Fleischindustrie gesehen, was passiert, wenn man die Dinger auf Umluft stellt. Wird das unter Umständen von einem Raum in den nächsten getragen und in den übernächsten und wieder in den nächsten. Das ist nicht zielführend.
Wir brauchen wirksam also für was anderes. Luft
dabei. Ja, wirksam ist was anderes. Ja, dann das schaffen auch die HEPA-Filter dann irgendwann nicht mehr.
Okay.
Obwohl die schon wirklich gut sind.
Okay.
Ja, so, also insofern so wirklich Zuluftbetrieb, wenn es nicht anders geht. Und eben nicht wieder in andere Räume, sondern raus, ins Freie. Raus. Ja, nicht in den nächsten Raum. Das ist überhaupt nicht zielführend. Ja, viele sind so gestrickt, ich weiß.
Ja,
das
ja,
ist leider überhaupt nicht zielführend.
Das stimmt. Und ich glaube, dass das Wesentliche, was man wirklich auch zur Lüftung sagen kann, und das habe ich jetzt Ihrer Aussage dann entnommen, ist, eine Lüftung muss sichergestellt werden, eine B-Lüftung oder ja. eine Entlüftung.
Genau. B- und Entlüftung. Genau.
Wenn das nicht möglich ist, dann muss der Arbeitgeber schauen, ob dann da auch der Raum in irgendeiner Art und Weise überhaupt weiter betrieben werden kann. Das gilt sowohl für Büros, nehme ich mal genau. an, als auch natürlich für Besprechungsräume. Da, wo keine ausreichende Belüftung oder Entlüftung sichergestellt werden kann, ist der Raum zu schließen.
Gefährdungsbeurteilung dafür erstellen. In einem oder anderen Fall mag das sicherlich gehen. Gefährdungsbeurteilung für diesen Raum erstellen, unter diesen Bedingungen sehen, was geht und was nicht geht. Und in der Regel wird es nicht gehen.
Ja, weil häufig, was man dann natürlich durchaus mal hören wird, ne, in der betrieblichen Praxis, ist, ja, wir machen ja nur eine Viertelstunde oder wir machen ja nur eine halbe Stunde Besprechung in dem Raum.
Das kann ausreichen.
Kann ausreichen.
Wenn genügend Personen drin sind und vielleicht noch gesungen wird zwischendurch oder sehr angeregt diskutiert wird, dass man also auch viel und tief Luft holt. Dann kann die Konzentration an Aerosolen schon sehr schnell ansteigen und kann dann diesen kritischen Wert durchaus, der dann geeignet ist, dass sich jemand infiziert und Covid-19 bekommt, überschreiten. Ja.
Okay. Ich war jetzt bisher ein wenig in Besprechung gesungen wurde, aber lebhaft diskutiert trifft das wahrscheinlich eher zu.
Lebhaft diskutiert.
Ist ja für den einen oder anderen schon fast wie singen.
Ja, genau. Das ist für den einen oder anderen schon fast wie singen.
Okay, Ventilatoren sind wir kurz drauf eingegangen. Dürfen die betrieben werden? Ja, aber unter bestimmten Rahmenbedingungen. Alleine im Büro zum Beispiel, ne?
Ja, also eher nicht, ne? Aber weil sie eher zur Verteilung der Aerosole beitragen, als dann, dass sie die wirklich rausschieben, raussaugen, wie auch immer, ne? Also muss man im Einzelfall gucken, ja. Und dann eh halt nur in Räumen mit Einzelbeleg, ne? Also das ist... Sonst würde ich ja das wirklich richtig schön vermischen und dann würde der andere das auch kriegen.
Ja, okay.
Das Spannende ist, Sie können sich ja mit den Viren, die Sie ausscheiden, nicht nochmal anstecken, ne?
Ja.
Also deswegen Ventilatoren nur in Büros mit Einzelbelegung.
Okay. Das hält natürlich.
Heizlüfter jetzt gilt dasselbe, ne?
Für was, bitte?
Heizlüfter.
Heizlüfter, ja, die kommen dann ja jetzt erst, ne?
Also ja,
jetzt die Thema, das Thema, was wir jetzt
an.
Mit Ventilatoren
die
haben.
Kalte Jahreszeit kommt wieder und dann kommen auch die Heizlüfter wieder und auch die wälzen die Luft nur um.
Okay, ja, guter Hinweis. Ein weiterer Punkt in der Arbeitsschutzregel ist das Thema Dienstreisen. Können wir da kurz zwei, drei Sätze zu verlieren, was konkretisiert wurde und was auch durch den Arbeitgeber sicherzustellen ist?
Ja, Dienstreisen sollen möglichst unterlassen werden, wenn es irgend geht. Und durch andere Möglichkeiten, wie eben das, was wir hier tun, also Videokonferenz oder Telefonkonferenz, ersetzen. Die Möglichkeiten gibt es. Viele machen das auch. Die Anzahl der Dienstreisen ist praktisch eingebrochen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ich kenne das bei mir auch. Ich bin sonst eigentlich die ganze Woche unterwegs gewesen vor Corona. Und jetzt bin ich die ganze Woche zu Hause. Also sehr, sehr wenig Dienstreisen. Es lässt sich tatsächlich vieles auch jetzt über die modernen Medien hier abbilden. Das geht wunderbar. Ja, dann ist die Frage, wie reise ich? Womit reise ich? Nehme ich ein öffentliches Verkehrsmittel? Dann haben wir die Probleme, die alle öffentlichen Verkehrsmittel oder ihre Nutzer mit sich bringen. Dann muss ich wohl oder übel irgendwo eine Mund-Nasen-Bedeckung dabei haben. Das geht nicht anders. Die muss ich auch tragen. Und ich finde es auch wichtig, dass das endlich mal durchgesetzt wird. Denn da sitzen wirklich viele Personen in einem Raum. Wie der gelüftet ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, auch was Flugzeuge angeht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Besser wären Autos einzeln benutzt.
Wenn nicht einzeln benutzbar?
Wenn nicht einzeln benutzbar, ja, dann Abstand einhalten. 1,5 Meter. So weit sind die Autos nicht.
Ja,
und was dann? Brauchen wir als nächstes? Mund-Nasen-Bedeckung für alle.
Mund-Nasen-Bedeckung.
Ja, in unseren Umsetzungshinweisen vom VDSI steht noch drin, außer Fahrer, weil zu dem Zeitpunkt das noch verboten war. Mittlerweile haben ja alle Bundesländer, soweit ich mich erinnern kann, ja, alle Bundesländer gesagt, in Zeiten von Corona dürfen auch die Fahrer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Ja, weil also man muss zum Beispiel auf dem Blitzerfoto erkennbar sein, ne?
Genau, man muss auf dem Blitzerfoto erkennbar sein.
Okay, das geht aber jetzt auch.
Aber auch das, ja.
Also man darf, der Fahrer darf jetzt auch eine Mund- oder muss dann in dem Fall, wenn Abstände nicht eingehalten werden, auch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Ja.
Okay. Ja. Also dann zur, kann ich dann mein Auto voll besetzen?
Ganz ja, das können wir sowieso nicht einhalten. Und wenn gar nichts anderes geht, kann ich nur noch einen FFP3-Filter empfehlen. Und ehrlich gesagt, da ist mir das mit oder ohne Ausatemventil ziemlich egal. Wenn alle eine FFP3-Maske tragen, in diesem kleinen Raum, in diesem, der Fahrgastzelle, in dem Auto, dann kann das auch ein Ausatemventil haben. Können alle Ausatemventile haben. Ausatemventile erleichtern das Atmen unter diesen FFP3-Masken schon erheblich. So ist das nicht. Okay. Da müssen alle denselben Schutz haben.
Ja, wichtig.
FFP3-Masken mit Ausatmen, ja. Genau, dienen nur dem Eigenschutz und nicht dem Fremdschutz. Ne? Wenn aber alle Eigenschutz tragen, ist das in Ordnung, dann geht das.
Mhm. Ja, okay.
Das ist es steht drin, FFP3-Halbmasken ohne Ausatemventil wäre natürlich zu bevorzugen, aber wenn Sie eine längere Fahrt unternehmen, mehrere Stunden, auch wenn Sie nur daneben sitzen und sich körperlich nicht betätigen, wird das Atmen unter einer FFP2- oder FFP3-Maske schon sehr unkommod, um es mal so auszudrücken.
Okay. Also für Dienstreisen gilt, aufs erforderliche Mindestmaß begrenzen und dann im besten Fall mit dem Auto alleine fahren. Und alles andere nimmt dann, glaube ich, auch drastisch an, an Wirksamkeit, sollte ein Covid-Infizierter dabei sein, ab. Ne?
Genau.
Okay. Thema Verkehrswege. Ja, dann, Entschuldigung,
Verkehrswege. Ich habe wieder eine Ergänzung. Ja, alles gut. Nein, Verkehrswege. Spannendes Thema. Ja, Verkehrswege. Möglichst nicht begegnen. Breite Flure haben wir nicht überall. Ne, dass jeder rechts geht, haben wir leider nicht überall. Ja, da gilt nicht nur die Abstandsregel, sondern auch so ein bisschen diese Abstandsaufenthaltsregel. Ne? Wenn man sich einfach nur begegnet, ist das sicherlich nicht so wild. Aber wenn man jetzt stehen bleibt und noch ein paar Worte wechselt, dann wird es schon etwas schlimmer. Schön wäre es, wenn wir natürlich irgendwo sowas wie Einbahnregelungen hätten. Mhm. Also Flure nur in eine Richtung benutzt werden. Das lässt sich leider nicht überall einrichten. Das ist die Krux. Und insofern muss man dann halt eben wohl doch wieder Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Ja, okay. Halt so. Also Gestaltungsrangfolge mäßig steht es ja in der Regel so drin, dass wirklich die Einbahnstraßen zu bevorzugen sind, wenn da, wo es möglich ist. Fall. Und genau. So, dass man sich nicht entgegenkommt.
Und es geht ja.
Und auch, was sehr konkret jetzt mit drin steht, ist, dass Kennzeichnungen durchgeführt werden sollen, ne? Die dann auch dem Arbeitnehmer oder dem Anwender erleichtern, sich daran halten zu können, sowohl für die Einbahnstraßen als auch für das Einhalten von Abständen.
Das gilt generell. Also in Zeiten von der Pandemie sollte man das, was man gerne möchte, nicht nur verbal äußern, sondern auch mit Zeichen, zum Beispiel mit Abstandsmarkierungen, kennen wir auch von den Kassen, von den Einkaufskassen oder Ähnliches, von Pfeilen, um die Richtung anzugeben oder auch an Türen zum Beispiel Hinweise zu geben. Ich denke jetzt mal so an Küchen zum Beispiel. Achtung, nur zwei Personen oder ähnlich oder maximal zwei Personen oder maximal, ich war heute Morgen in einem Betrieb, hier haben sie auf vier Personen geeinigt in der Küche, die ist etwas größer, die Küche, also maximal vier Personen, wirklich hinschreiben, maximal vier Personen. Mhm. Also Kennzeichnung klar machen durch Schilder, durch Piktogramme, durch sonstige Markierungen, was man will. Das ist wichtig. Abtrennungen auf dem Boden. Ja.
Okay.
Das ist wichtig.
Und im Bevorzugen die Einbahnstraßen. Also die Einbahnstraßen sind da zu bevorzugen.
Auf jeden Fall. Da muss man zwar manchmal etwas länger laufen, aber das tut ja dem Menschen in aller Regel auch ganz gut, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Passt.
Ja, und zum Thema muss man manchmal ein bisschen mehr laufen. Das trifft natürlich auch insbesondere das Thema Aufzüge. Ne?
Ja, Aufzüge. Letzte Woche war ich noch im Urlaub. Die haben auch einen Aufzug, einen relativ kleinen Aufzug. Und da steht extra ein Schild dran, zwar relativ klein, aber es ist lesbar, erkennbar, lesbar, maximal zwei Personen. Das hindert aber nicht dann, wenn da zwei drin sind und die Tür geht auf, dann bleiben wir stehen. Und dann sagen die, kommen Sie doch rein.
Ja, habe ich erst gestern erlebt.
Wir sind nicht eingestellt. Ja, selbst erlebt, mehrfach. Ja. Nein, wir sind stehen geblieben, wir sind nicht eingestiegen. Ja, also die Personenzahl in den Aufzügen, in den Aufzugskörben bitte beschränken. Ein oder zwei, je nachdem wie groß er ist. Mehr dürften das nicht werden. Manchmal vielleicht auch drei noch, aber mehr dürften das eigentlich nicht werden.
Ja, und dann muss man entweder warten oder die Treppe nehmen.
Ja, und wenn es geht, also da auch da häufig die Abstände nicht eingehalten werden können. Mund-Nasen-Schutz, bitteschön.
Okay.
Oder es sind Personen aus dem gleichen Haus, aus dem selben Haushalt.
Ja, kann ja grundsätzlich im Betrieb auch passieren. Ist eher selten der Fall.
Das aber kann passieren.
Ja.
Aber es kann passieren, ja.
Also ja, durchaus. Das Thema Arbeitsmittel. Was können wir denn dazu sagen?
Arbeitsmittel, die müssen natürlich sicher sein, sicher verwendbar. Dieser Begriff sicher verwendbar hat natürlich in diesen Zeiten, in Pandemiezeiten, eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, sie müssen auch so sein, dass ich mich dadurch nicht anstecken kann. Mhm. Es bleibt einem also nichts anderes übrig, als die Arbeitsmittel zu desinfizieren.
Ja.
Wer und wie auch immer, das hat der Arbeitgeber festzulegen. Ich kann aber auch Arbeitsmittel beschaffen, hier meine Tastatur zum Beispiel, arbeite nur ich dran, die muss ich nicht jedes Mal desinfizieren. Aber Arbeitsmittel, die von mehreren Personen verwendet werden können, sind regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren.
Ja, das ist ja ein wesentlicher Unterschied zwischen Reinigung und Desinfektion. Müssen die gereinigt werden oder tatsächlich steht drin, dass sie desinfiziert werden müssen?
Die Arbeitsschutzregel spricht in der Regel nur noch von Reinigen. Sie sagt auch, eine vorsorgliche Flächendesinfektion wird nicht als notwendig erachtet. Darüber lässt sich trefflich streiten.
Okay.
Ich habe mal gelernt, solche unbehüllten Viren, die kann man auch mit Seife und Wasser kaputt kriegen. Das ist dann eher ein mechanischer, also das durch dieses Reiben, eher ein mechanischer Effekt, aber das geht auch. Insofern kann man auf so eine Desinfektion tatsächlich verzichten. Ja, bin ich dabei, ja.
Okay. Aber
viele wollen halt desinfizieren und meinen, das sei sicherer.
Das hat eine psychologische Wirkung, ne?
Das hat eher psychologische Wirkung.
Weil das natürlich auch das ist, was wir ja in den Einkaufszentren oder egal, wo wir hingehen, erleben. Da steht ja keine Seife am Eingang, sondern es steht immer Desinfektionsmittel bereit. Und das suggeriert natürlich, dass wenn der Arbeitgeber nur eine Reinigung vornimmt, oder ganz persönlich, ne, nicht wertend oder auch nicht medizinisch belegbar, dass da ein anderer Schutz besteht für den einen oder anderen, als wenn ich jetzt in einem Einkaufszentrum bin, auch wenn das nicht der Fall ist.
Richtig.
Ja, und das führt dann zu Diskussionen. Ja, ja.
Ja.
Im besten Fall aber personenbezogene Arbeitsmittel, glaube ich, ne?
Da womöglich. Im besten Fall personenbezogene Arbeitsmittel, ja. Und wie gesagt, wenn Arbeitsmittel halt von mehreren benutzt werden, dann müssen sie gereinigt oder gegebenenfalls auch desinfiziert werden. Das muss man im Einzelfall entscheiden.
Okay. Wir haben ja viele Unternehmen.
Also ich kenne das von Spediteuren zum Beispiel, wo die Fahrzeuge dann von verschiedenen Fahrern benutzt werden. Die werden zwischendurch wirklich einfach komplett ausgesprüht, desinfektionsmäßig. Kann man machen.
Ja, und es gibt auch einfach, glaube ich, Arbeitsplätze, wo eine Reinigung nicht möglich ist, ne? Weil für eine Reinigung braucht man tendenziell Wasser und dann, da wo nicht möglich ist, ist dann die Desinfektion vielleicht auch die sinnvollere Maßnahme.
Genau.
Wir haben ja viele Unternehmen, die auch in Schichten arbeiten, Schichtsysteme über unterschiedliche, auch gemeinsame Pausenzeiten, Arbeitszeiten. Was können wir denn zum Thema Arbeitszeiten und Pausenzeiten und Schichtplanung kurz aufführen?
Alles so weit auseinanderziehen, wie es irgend geht. Viele Unternehmen haben ja dann schon sehr früh begonnen. Also ich betreue Unternehmen, da haben wir schon im Februar angefangen, uns Gedanken über Schichtpläne zu machen, die normalerweise einschichtig arbeiten. Mhm. Zum Beispiel Wasserversorger, Abwasserentsorger, Energieversorger, solche Sachen. Da ging es dann nicht nur um den Schutz der Beschäftigten, sondern natürlich auch um die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung. Ja. Da haben wir schon sehr früh angefangen, AB, ABC-Schichten zu bilden. Und das funktioniert auch. Also das muss man wirklich auseinanderziehen, dass die dann also zu unterschiedlichen Zeiten anfangen, nicht alle auf einmal reinstürzen und auch wieder rausstürzen dann natürlich am Arbeitsende, sondern die Arbeitszeiten gestaffelt beginnen, Arbeitsende gestaffelt beginnen, die Pausen dann auch entsprechend staffeln. Ich habe ein Unternehmen, das ich betreue, die haben eine Kantine, da dürfen jetzt maximal 2 Personen sein. Diese Kantine ist dadurch, und dass sie das alles entzerrt haben, praktisch rund um die Uhr für die Pause belegt, für irgendeine Pause belegt.
Ach, da kann man da so Slots buchen, ne? Im Grunde
genommen. Da kann man, ja, genau. Also wenn ich da mal eine Veranstaltung habe, ich kann das momentan keinen Slot buchen.
So Candlelight-Dinner.
Ja, ich kann das, funktioniert momentan nicht. Naja, irgendwie so Informationen der Beschäftigten, wenn ich da irgendwas machen will, das kann ich momentan bei denen in der Kantine nicht machen.
Okay, und das gilt ja, aber natürlich auch für Umkleiden, ne? Also Umkleiden, Duschen, auch dasselbe. Da gilt natürlich, ja, dass für Schichten auch da eine Entzerrung herbeiführen. Ne?
Ja, auch da eine Entzerrung herbeiführen. Ne, auch möglichst so, dass die sich nicht irgendwo dann gerade am Eingang begegnen, die gehen und die kommen, ne, sondern zeitlich so auseinanderziehen, dass das wirklich sauber möglich ist. Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, da kann man dann auch noch ergänzen, dass wenn Schicht A gerade raus ist, geduscht hat und nach Hause geht, dann nicht unmittelbar Schicht B reingeht, sondern dass man dann natürlich auch sicherstellen muss, dass alles, was vielleicht an Aerosolen oder auch auf Oberflächen, wenn nicht ganz so wahrscheinlich, da ist, auch wieder gereinigt wird.
Ja, das ist eine sehr problematische Angelegenheit. Streng genommen müsste man zwischen diesen Schüben sozusagen wieder reinigen. Ja, das ist richtig. Was die Aerosolbildung angeht, ja. Unter den Duschen ist es übrigens so, dass diese Aerosole durch die Duschtropfen niedergeschlagen werden.
Okay.
Also es ist nicht so, dass sie deswegen weiter verbreitet werden. Mhm. Das ist auch eine technische Maßnahme oder eine Maßnahme, um bei Störfällen an großen Industrieanlagen so Ausbreitung von Gasen oder von Aerosolen zu verhindern. Die werden dann mit Wasser niedergeschlagen. Also Duschen sehe ich persönlich als nicht so kritisch an, wie es allgemein angenommen wird. Aber nichtsdestotrotz, es sind mehr oder weniger geschlossene Räume. Wir haben in diesen Umkleideräumen häufig keine vernünftige Lüftung, muss ich leider sagen. Mhm. Und da wäre es schon schön, wenn man zwischendurch dann wenigstens die Oberflächen nochmal wenigstens reinigen kann. Desinfizieren muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber reinigen.
Ja, meistens sind die Umkleiden für die Vorzeigeräume.
Nicht wirklich, nein.
Okay.
Nicht wirklich.
Geht dann ja auch für Aufbewahrung, Arbeitskleidung, ne? Und persönliche Schutzausrüstung, ne?
Also. Ja, also persönliche Schutzausrüstung ist in den meisten Betrieben, das hat sich durchgesetzt, wirklich personenbezogen. Mhm. Die muss ja sowieso schon immer, wenn die von mehreren Personen genutzt wird, muss sie zwischendurch desinfiziert werden. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert.
Okay.
Außer vielleicht, dass die bei noch mehr Unternehmen persönliche Schutzausrüstung eingepackt ist, irgendwo in Schränken oder in Kästen und nicht mehr irgendwo offen rumliegt. Also ja, das hat sich schon geändert.
Entwicklung.
Und wenn, positiv. Und wenn sie tatsächlich dann von anderen benutzt werden sollte, also es gibt ja PSR, die kann man durchaus auch in Corona-Zeiten von mehreren Personen nutzen lassen. Denken wir mal an Absturzgeschirre zum Beispiel. Muss ja nicht jeder sein eigenes Absturzgeschirr haben. Die kann man dann reinigen oder meinetwegen auch desinfizieren und das Thema erledigt.
Okay.
Das geht schon. Ansonsten sollte PSA-mäßig jeder seine eigene persönliche Schutzausrüstung haben.
Ja. Dann ein weiterer spannender Punkt ist das Thema Unterweisung. Unterweisung ist in vielen Unternehmen oder in der Wahrnehmung vieler Unternehmen, glaube ich, schon etwas, was grundsätzlich face-to-face erfolgen muss. In manchen gesetzlichen Vorschriften steht es auch drin. Gefahrstoffe, PSA, das ist etwas, was ich nicht auf irgendeine alternative Art und Weise machen kann. Und so wird es auch gelebt, auch wenn jetzt natürlich solche Software-Tools Stück für Stück immer kommen, verlassen sich die Unternehmen in den meisten Fällen nicht darauf und machen so eine zusammenfassende Unterweisung, wo sie sich tatsächlich die Unterschrift dann auch im Face-to-Face-Gespräch abholen. Jetzt steht in den Arbeitsschutzregeln ein weiterer Punkt zum Thema Unterweisung mit drin. Wie gehen wir mit elektronischen Unterweisungen um?
Wir gehen mit elektronischer Unterweisung in der Zeit der Pandemie genauso um wie vorher auch. Das sind Hilfsmittel. Ich muss aber irgendwo eine Verständniskontrolle mit einführen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann geht das auch. Man kann aber auch in Zeiten der Pandemie durchaus Face-to-Face-Unterweisungen durchführen, auch vor größeren Gruppen. Nur die Größe der Gruppe sind natürlich kleiner als vorher. Das ist richtig. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, der Aufwand, Unterweisung zu betreiben, wird deutlich höher.
Ja.
Gebe ich ganz offen zu.
Würden Sie denn sagen,
dass das ist so.
dass ich jetzt, so wie wir uns jetzt ja, wir sehen uns über Video, kann ich das auch in, oder diese Art der Kommunikation auch für eine Unterweisung nutzen unter
selbstverständlich
Rahmenbedingungen, ich berücksichtige die Verständnisprüfung und auch, dass der Kollege Rückfragen.
Selbstverständlich. Selbstverständlich.
Okay.
Selbstverständlich.
Wissen Sie, ob es da ein Urteil darüber gibt, ob das Face-to-Face ist?
Das, nee, da muss ich passen. Das ist eine spannende Frage, muss ich mal recherchieren. Also ich habe Unternehmen, die machen das so. Mhm. Ja, also das wird dann so, wie wir uns jetzt sehen, wird das genauso gemacht. Auch im Gespräch, auch mit klarer Anweisung. Ja. Sie haben das so und so zu tun. Und dann hinterher kommt dann nochmal die Frage, haben Sie das verstanden? Wie sollen Sie das tun? Ja, können Sie das nochmal kurz wiederholen? Und das wird dann auch notiert. Mhm. Ja, also das wird durchaus gemacht. Diese Programme haben immer den Nachteil, man weiß nie, ob das wirklich derjenige selbst gemacht hat, den es betrifft, oder ob das seine Tochter?
Ja, genau, bei so elektronischen Softwareunterweisungen zum Beispiel.
Genau, das ist immer so die Gefahr dabei. Die kann man ja von sonst wo machen, kann man von zu Hause aus machen, jetzt in Zeiten von Corona sowieso. Und da wissen wir nie, ob wer das dann wirklich gemacht hat. Ja, also insofern ist das ein bisschen problematisch. Aber rein theoretisch machbar ist das schon.
Ja,
okay. Ich persönlich bevorzuge wirklich Face-to-Face. Ich stelle mich auch da vorne hin und mache das auch dann gerne unterstützend für den eigentlichen Unterweiser, der das machen muss, also für den Vorgesetzten. Mache ich das gerne. Entweder im Lehrgespräch oder dann auch mit Fragen, wie auch immer. Oder auch mit Fragebögen, die dann hinterher ausgeteilt werden und dann beantwortet werden. Das kann man jetzt auch machen. Ja. Halt mit weniger Personen.
Ja,
wir gehen halt in so einen Raum nicht mehr 30 rein, da gehen nur noch 10 rein. Da muss ich halt 3 Veranstaltungen machen.
Ja, aber aus Ihrer Perspektive ist auch diese Art der Face-to-Face, die wir jetzt haben, über einen Zoom-Call, über ein Teams mit Video, ganz, ganz wichtig, ne? Dass, wenn der andere vielleicht nicht nebenbei Netflix oder seine Nachrichten anguckt, ne? Dann ist das auch eine Möglichkeit der adäquaten Unterweisung.
Selbstverständlich.
Okay. Ich würde kurz auf den Punkt psychische Belastung nochmal eingehen wollen, bevor wir dann Richtung Vorsorgen kommen, so als letzter Schritt. Psychische Belastung haben wir schon mal kurz angesprochen, ist ein großes Thema geworden, ist es rechtlich gesehen schon lange, ne? Aber jetzt gerade in der Pandemiesituation nochmal ein großes Thema.
Ja, ist ein ganz großes Thema. Ich bin da mit dem, was da drin steht, auch was im Arbeitsschutzstandard selbst drin steht, nicht wirklich zufrieden. Denn die psychischen Belastungen ergeben sich zum Beispiel, wenn ich zu Hause arbeite, nicht aufgrund der Tatsache, dass ich zu Hause arbeite, sondern auch, dass die Kinder mit zu Hause sind und Homeschooling machen oder dass der Partner auch noch zu Hause ist und beide machen jetzt Homeoffice. Und häufig sind die Häuser oder die Wohnungen nicht so groß, dass man sich eben in 2 weit entfernten Zimmern zurückziehen kann. Das sind dann eher die Belastungen. Die haben aber nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass sie zu Hause arbeiten, sondern eben, dass der Partner mit zu Hause arbeitet, die Kinder noch da sind oder keine Ahnung. Also das gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja, die müssen natürlich mit zu berücksichtigen. Das Spannende bei diesen psychischen Belastungen ist immer, ermitteln kann ich sie. Also wir sind uns, denke ich, einig, wenn ich kleine Kinder habe, vielleicht 1 in der Kita und 2 in der Schule und ich gehe jetzt nach Hause ins Homeoffice und die Schulen sind geschlossen und die Kita ist geschlossen und meine Frau arbeitet auch und ist dann auch zu Hause, dann ist Highlife. Ja. Sind wir uns einig, dass das eine psychische Belastung ist?
Ja, habe ich erlebt.
So eine Gefährdung? Kennen Sie, ne? So brauche ich Ihnen nichts erzählen.
Nicht vorgesehen,
ja, genau. Kennen Millionen andere auch.
Ja.
Die spannende Frage ist, eine Gefährdungsbeurteilung, das wissen Sie auch, ist nicht nur das Ermitteln und Bewerten der Risiken, sondern auch die Ableitung von Maßnahmen.
Ja.
Welche Maßnahmen wollen Sie ableiten?
Ja.
Und da ist der Arbeitgeber leider alleine gelassen. Das brummt mich sehr. Da hätte ich mir gewünscht, dass da etwas mehr drinsteht. Ja, eine fortlaufende Beobachtung der Auswirkungen der Arbeitsprozesse auf sicheren Gesundheit, das ist alles gut und schön. Aber was wollen Sie dagegen tun? Also insofern ist da die Gefährdungsbeurteilung, kann sie nicht komplettiert werden, weil eben die Maßnahmen fehlen. Ja. Kann man auch nur sagen, okay, da muss man das auseinanderziehen. Der eine Partner arbeitet von 6 bis 14 Uhr und der zweite arbeitet dann von 14 bis 22 Uhr und abwechselnd kümmern sich um die.
Ne? Dann
aber andere Konflikte, ja. Also,
genau. Genau, also auch arbeitszeitgesetzlich, ne? Das spielt ja auch
Arbeitszeit, ja, natürlich. Ja, also ich hätte mir ehrlich gesagt da etwas konkretere Vorschläge oder auch Erleichterungen gewünscht diesbezüglich, denn da können wir nicht wirklich etwas tun gegen diese psychischen Belastungen bleiben. Und da ist leider, das werden Sie selber kennen, da werden Sie wirklich mit alleine gelassen. Sie müssen selber sehen, wie Sie das regeln.
Ja, ich glaube, alleine mit diesem Thema könnten wir eine ganze Podcast-Folge füllen, weil natürlich das Thema Gefährdungsbeurteilung ist eine Arbeitgeberpflicht. Aber die Maßnahmen, die wir jetzt kurz angesprochen haben, die ja aus so einer Situation resultieren müssten oder könnten als optionale Maßnahmen, gehen ja weit über auch die Eingriffsmöglichkeiten des Arbeitgebers hinaus.
Natürlich.
Und, da noch mal weiter, als wenn wir jetzt nur über den Partner oder die Partnerin reden, sondern auch über Schließung von Kitas etc. Und das ist natürlich gar nicht einfach zu fassen oder zu greifen oder zu beschreiben. Und dann noch pro einzelnen, auch individuellen Haushalt. Also unglaublich komplexes Thema an der Stelle.
Ja.
Was kann der Arbeitgeber jetzt aus Ihrer Sicht tun, um da ein Stück weit irgendwas zu tun? Die Belastung in der Corona-Lage.
Ja, also um diese zusätzlichen psychischen Belastungen durch das Arbeiten zu Hause zu reduzieren, kann der Arbeitgeber nur zusehen, dass er diese betroffenen Beschäftigten so schnell wie möglich wieder an den Arbeitsplatz im Betrieb zurückholen kann. Also das heißt, er muss also dann vielleicht den Arbeitsplatz umbauen. Auch das steht ja drin. Da muss man unter Umständen die Arbeitsabläufe anpassen, dass man vielleicht dann doch wieder mehr im Betrieb arbeiten kann als nur zu Hause. Und ich habe selbst erlebt, ich habe auch Anrufe bekommen, Herr Kloth, ich möchte wieder zurück ins Büro. Ja, das sind dann solche Auswüchse. Ne? Also da ist dann der Arbeitgeber, wenn es dir möglich ist, dann wirklich gefordert, dann vielleicht zu sehen, ob man die Arbeitsabläufe im eigenen Unternehmen so anpassen kann, dass die Beschäftigten wieder zu, oder Teile der Beschäftigten, nicht alle, Teile der Belegschaft wieder zurückkommen können und von da aus arbeiten können.
Auch sehr, sehr individuell, weil für den einen oder anderen ist es auch ein Gewinn, ne? Vielleicht wie von zu Hause arbeiten zu können. Aber da die Freiheiten zu haben, die besser zurechtkommen zu Hause, ja, für die anderen aber dann auch gerne die Möglichkeit schaffen, dass sie wieder zurückkehren können.
Okay. Genau.
Letzter Punkt, Thema Vorsorgen und Vorsorgeuntersuchung. Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber oder auch der Beschäftigte jetzt zu einer Vorsorge, Wunschvorsorge vielleicht auch zu kommen? Und welche
Wunschvorsorge
hat der Arbeitgeber?
Ja, Wunschvorsorge. Ja, also SARS-CoV-2 ist irgendwie nicht irgendwie ein Auslöser oder ein Anlass für eine arbeitsmedizinische Angebots- oder Pflichtvorsorge.
Mhm.
Punkt. Jedenfalls nicht hier. Also wir reden hier jetzt nicht über den Bereich der Biostoffverordnung und technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe. Da sieht die Sache wieder anders aus. Wir gehen ja mit diesem SARS-CoV-2 nicht um. Also es unterliegt in dem Fall erst einmal nicht der Biostoffverordnung, sondern es ist allgegenwärtig. Mhm. Und dafür gibt es halt diese arbeitsmedizinische Vorsorge nicht. Wohl aber als Wunschvorsorge. Also das kann man machen. Das ist kein Problem. Auf jeden Fall sollte sich der Arbeitgeber vom Betriebsarzt, von der Betriebsärztin beraten lassen. Was kann er überhaupt tun?
Mhm.
Das Zweite ist Fristen.
Mhm.
Die Pandemie dauert jetzt, oder die Pandemiephase dauert jetzt seit Mitte März. Das sind jetzt irgendwo so um die 5 Monate. Da ist sicherlich die eine oder andere arbeitsmedizinische Vorsorge oder der Zeitraum für die nächste arbeitsmedizinische Vorsorge überschritten. Frage, was kann man tun? In vielen Fällen kann man das sicherlich verschieben, gerade dann, wenn es Angebotsvorsorgen sind.
Mhm.
Ja, muss man halt sehen, ob das geht. Wieder Gefährdungsbeurteilung. Ne? Die ergibt sich das, Gefährdungsbeurteilung erstellen, mit dem Betriebsarzt, Betriebsärztin zusammen machen und dann kann man das entscheiden. Und wenn das nicht geht, so bestimmte, die muss man halt durchführen, dann muss man die halt sehen, dass man die durchführt. Das wird nicht anders gehen.
Okay.
Aber es kommen natürlich noch andere Sachen hinzu. Es ist nicht nur das Virus selbst, sondern es sind auch psychische Belastungen, da möchten die ein oder anderen Beschäftigten auch drüber reden, Ängste, was geschieht jetzt, jetzt habe ich Angst, was geschieht jetzt mit meinem Unternehmen, oh, jetzt bin ich schon im Homeoffice, die haben jetzt bald keine Arbeit mehr für mich, dass man vielleicht auch den Betriebsarzt dafür einsetzen kann, einfach mit den Beschäftigten zu reden und zu sagen, das ist normal, was wir hier jetzt gerade tun. Es geht darum, den Fortbestand des Unternehmens und deines Arbeitsplatzes zu sichern. Das kann der Betriebsarzt vielleicht viel besser rüberbringen als der Unternehmer. Also dafür kann man sie gut einsetzen. Generell Aufklärung auch über Infektionsgefahren. Es geistert doch sehr viel, auch mit Verlaub, sehr viel Quatsch im Netz rum, was so Infektionsgefährdungen angeht durch das Virus. Schauen wir mal.
Okay.
Also das wäre. Und dann gibt es natürlich auch immer noch, wenn der Betriebsarzt jetzt da nicht rein will, es gibt ja immer noch die Möglichkeit der Telemedizin. Ist ja nun auch reingeschrieben worden.
Genau, ja, da können Sie gerne noch zwei Sätze zu sagen, wenn das können nämlich auch, also Vorsorgeuntersuchungen, wenn da womöglich können, auch über Telefon.
Genau. Also zumindest Anamnese und da kann der Arzt ja immer noch entscheiden. Der Vorteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist ja die Beratung und nicht nur die Untersuchung. Die Untersuchung ist ja erst zweitrangig. Ne? Der Betriebsarzt soll beraten. Das kann er häufig auch am Telefon. Er kann auch die Anamnese am Telefon erheben. Das ist kein Problem. Er kann sich Arbeitsplatzgegebenheiten am Telefon schildern lassen oder kann Fotos oder Videos per das Internet bekommen. Das ist alles kein Problem. Er muss ihn ja nicht zwingend untersuchen, den Probanden. Nur wenn er meint, das ist unbedingt erforderlich. Wenn es nicht erforderlich ist, dann wäre die arbeitsmedizinische Vorsorge dann auch schon als Telemedizin erledigt.
Zum Beispiel für psychosoziale Belastung ist das ja sicherlich dann ein adäquater Weg. Ne?
Auf jeden Fall.
Es gibt sicherlich auch immer noch der einen oder anderen, der dann wirklich auch das persönliche Gespräch braucht. Aber für eine erste Einschätzung oder ein erstes Gespräch ist dann die telefonische Beratung sicherlich eine gute Möglichkeit. Also wir können Arbeitsvorsorgen generell können jetzt auch, steht glaube ich sehr deutlich drin, ne, können oder es war die Möglichkeit der Verschiebung, müssen aber nachgeholt werden und dann auch wieder in den normalen Rhythmus.
Selbstverständlich.
Telefonisch ist es jetzt deutlich, also ist mit aufgeführt worden, dass das telefonisch erfolgen kann. Und die Wunschvorsorgen oder der Arbeitgeber hat da die Möglichkeit, Wunschvorsorgen einzurichten, gemeinsam mit dem Arbeitsmediziner, beziehungsweise der Beschäftigte hat das Recht, nach immer Recht in Anführungszeichen, bezogen jetzt auf die Arbeitsschutzregel, Wunschvorsorgen, zur Wunschvorsorge zu gehen.
Genau.
Okay. Haben wir noch was Wesentliches vergessen? Sind jetzt, glaube ich, einmal relativ gut durch die Punkte durchgekommen, die so in der Arbeitsschutzregel drinstehen.
Ja, sogar Mutterschutz haben wir schon abgehandelt.
Ja, genau.
Haben uns schon drüber unterhalten. Insofern, das kann man noch drüber diskutieren, was machen wir mit Rückkehrern? Das geht ja jetzt los, aber das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen zu sehr sprengen.
Ja, Rückkehrer also Reiserückkehrern als auch von Covid-Erkrankten, ne?
Richtig, beides, ja. Ich habe jetzt heute die ersten Fälle.
Ja.
Covid-19-Erkrankte im Unternehmen.
Ja.
Urlaub mitbringsel.
Ja. Habe ich jetzt ganz, ganz häufig gehört schon. Da sind auch, jetzt werden Stück für Stück Maßnahmen immer mehr erforderlich. Und ich glaube, was man dazu sagen kann, ist auch das Thema Gefährdungsbeurteilung, ne? Dass der Arbeitgeber sich im besten Fall im Vorfeld eine Idee dazu schafft und auch die Maßnahmen dazu schafft, wie gehe ich damit um? Und nicht erst, wenn der erste Covid-Erkrankte wieder zurückgekehrt ist.
Richtig. Also nach meiner Beobachtung haben das aber viele Unternehmer gemacht. Also sowohl Arbeitsschutzstandard als auch Arbeitsschutzregel stellen eigentlich nur das dar, was die allermeisten sowieso schon machen. Alleine schon, damit der Fortbestand des Unternehmens gesichert ist.
Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis.
Eigenschutz.
Genau. Weil wenn Sie den Betrieb stilllegen müssen wegen einer durchgängigen Covid-Infektion, dann tut das keinem Unternehmen.
Das wäre nicht zielführend.
Nee, gut. Okay, abschließend können wir, glaube ich, sagen, Nachbesserung der BMAS-Arbeitsschutzstandards ist in der Mache, ne? So hatte ich Sie verstanden.
Ja.
Das folgt Stück für Stück. Für den einen oder anderen, der auch nochmal was nachlesen möchte, es gibt auf der Seite des VDSIs Ja, die Konkretisierung, die wir eben angesprochen hatten, ne, zu den BMAS-Arbeitsschutzstandards.
Genau. Und noch einige andere zusätzliche Informationen stehen da auch noch.
Okay. Ja. Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses fachlich sehr komplexe Darstellung oder einfache Darstellung jetzt dieses durchaus komplexen Papiers. Und hoffe, dass wir da alle weiterhin gut durch die Zeit durchkommen. Herzlichen Dank, Herr Kloß.
Hat mich gefreut, gerne.
Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren? Dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.